Danke an euch als Lobpreisteam für den Lobpreis. Ich habe es voll genossen. Wie geht's euch?
Gut.
Ja. Nee, es freut mich einfach, hier heute Morgen da zu sein, mit euch, euch zu sehen. Es ist mir eine Ehre. Und ganz ehrlich, hier heute Morgen predigen zu dürfen, das ist eins meiner Highlights diese Woche. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin gespannt, was Gott aus dem macht, was ich vorbereitet habe. Ich lege es in seine Hand und ich würde einfach ganz gern zu Beginn der Predigt nochmal beten und ihn einladen. Herr, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du heute Morgen mitten unter uns bist und dass du uns begegnen möchtest. Dass du so ein naher Gott bist, der sich offenbaren will. Und Herr, ich bete einfach für die Zeit, die wir jetzt haben, wo ich predigen darf. Ich bete, dass es deine Worte sind, die ich sprechen darf. Herr, sprich zu unseren Herzen. Ermutige uns, fordere uns heraus. Begegne du uns heute Morgen. Amen. Ich habe uns heute Morgen eine Geschichte mitgebracht. Die würde ich einfach gerne erzählen. Damit steige ich jetzt mal ein. Und wenn ihr wollt, dürft ihr dazu die Augen schließen. Vielleicht hilft euch das einfach, euch ein bisschen mehr mit rein zu versetzen. Macht es euch gemütlich. Ich fange an zu erzählen. Und zwar, es war der erste warme Tag im Frühjahr. Der Wind hatte letzte Nacht gedreht und die heiße Luft blies jetzt aus dem Negev über Bethanien. Es war die letzte Woche vor dem großen Fest. Und viele Pilger hatten sich die letzten Tage auch schon auf die Reise gemacht, hatten sich auf den Weg gemacht und sind unter anderem nach Bethanien gereist. Das kleine Dorf, das direkt hinter dem Ölberg war. Und dort haben sie sich einquartiert für die nächsten Tage. So wie jedes Jahr. Es gab ein geschäftiges Treiben auf den Straßen. Es war auch ein bisschen eine angespannte Stimmung in der Luft. Die Leute waren gereizt von der langen Reise. Die vergangenen Tage waren einfach wirklich anstrengend. Es war heiß. Und es kam auch immer wieder zu Streitgesprächen zwischen den inzwischen ganz schön gereizten Pharisäern und Rabbinern. Irgendwie, es lag was in der Luft. Und mitten darunter gab es dann auch ein Getuschel über einen geplanten Mordkomplott. Und ganz Jerusalem sprach von Jesus, von diesem Jesus und von dem Lazarus, der auferweckt worden war. Und auch Jesus war erschöpft. Der Weg aus Ephraim nach Bethanien, der war staubig und steil gewesen. Und er und seine Jünger, die freuten sich jetzt einfach darauf, in Bethanien anzukommen. Sie freuten sich auf das Wiedersehen mit ihren guten Freunden. Ganz ehrlich, die letzten Tage war Jesus irgendwie ein bisschen seltsam gewesen, ein bisschen eigenartig. Er hatte so ein bisschen sorgenvoll und ernst über ihre Reise nach Jerusalem geredet. Und er hatte irgendwie von Konflikt und von Verrat und vom Sterben geredet und es war alles irgendwie ein bisschen seltsam. Aber als sie dann den Blick auf Bethanien warfen und in das kleine Städtchen hineinliefen, da trat das alles erstmal in den Hintergrund. Und sie waren voll freudiger Erwartung auf die Zeit mit ihren Freunden. Und sie blickten auf Bethanien, sie blickten auf die Häuser, die an den Berg geschmiegt waren, sie blickten auf den Brunnen im Zentrum des Städtchens, sie blickten auf die Synagoge und auf die Menschen, die ihr durch die Straßen liefen. Und ihnen kamen schreiende Kinder entgegen und wuselten um sie herum. Und teilweise begegneten ihnen auch neugierige, aber auch freudige Blicke. Und hier und da sogar ein Winken. Hey, Jesus ist wieder da! Und irgendwie wussten es schon wieder alle, dass Jesus da war. Aber heute gab es keine Predigt. Heute gab es keinen Besuch in der Synagoge. Heute gab es keine Heilungen oder andere Wundertaten. Stattdessen folgten Jesus und seine Jünger diesem kleinen, festgetrampelten Pfad hin zu einem Anwesen, das leicht außerhalb des Zentrums des Städtchens lag. Es war das Anwesen Simons, dem Gewürzhändler. Der war vor einiger Zeit an Aussatz erkrankt, musste aus dem Dorf ausgeschlossen werden und war kurz darauf gestorben. Und dieses Anwesen gehörte inzwischen seinen drei Kindern, Maria, Martha und Lazarus. Shalom, Maria, sagte Jesus und trat in das Haus ein. Vor Freude strahlend drehte sich Maria um und grüßte Jesus, als er reinkam. Shalom, Jesus, Jeshua, schön, dass du da bist. Ey, Schön, dass ihr da seid. Ich habe eigentlich damit nicht damit gerechnet, dass ihr so früh schon da seid. Aber hey, kommt rein, nehmt Platz. Kommt an. Und in dem Moment kamen dann auch Martha und Lazarus in den Raum gelaufen, grüßten Jesus und die Jünger freudig. Setzt euch, nehmt Platz. Und gleichzeitig wird eine Schüssel mit Wasser rumgereicht, damit sich Jesus und die Jünger die Hände und das Gesicht waschen konnten. Und schnell ging Martha dann auch schon wieder in die Küche, während sich Lazarus schon zu Jesus an den Tisch legte. Wie schön, wieder hier zu sein, sagte Jesus. Und es wurden um sie herum Öllampen entzündet, es wurde Brot und würzige Tunke rumgereicht. Sag Jesus, wie waren die letzten Tage, wie waren die letzten Wochen, was ist alles passiert, erzähl. Und so haben die Jünger dann auch angefangen von den letzten Wochen, von den Wundern, von den Predigten, den Auseinandersetzungen mit den Pharisäern zu erzählen. Und Martha kommt rein und sagt, hey Leute, hier ist ein Krug mit Wein. Das ist ein ganz besonderer Wein, den habe ich eigentlich fürs Pessach gekauft. Aber weil ihr da seid, will ich den heute schon aufmachen. Das ist uns so eine Freude, dass ihr da seid. Jesus war der Ehrengast. Und es wurden eingelegte Oliven, Ziegenkäse, Rosinen, frische, teilweise sogar noch warme Brotfladen rumgereicht. Es war ein Festessen, weil Jesus der Ehrengast war. Und in der Atmosphäre ist dann ein ganz entspanntes Gespräch entstanden. Sie haben teilweise zurückgedacht an die gemeinsamen Zeiten, an die Erinnerungen, an die schönen Momente, an das, was sie gemeinsam erlebt haben. Hier und da freudiges Lachen und ab und zu auch ein Wort von Jesus, das aufhorchen lässt. Und auf einmal steht Maria vom Tisch auf. Bis jetzt war sie schweigsam gewesen. Wie immer hatte sie einfach nur Jesus angeschaut und ihm zugehört, auf seine Worte gelauscht, seinen Worten gelauscht. Das Treiben im Hintergrund, die Arbeit in der Küche, das Essen, all das war für sie irgendwie im Hintergrund gewesen. Aber jetzt verlässt sie unauffällig den Raum. Und für die ersten paar Minuten fällt es auch niemandem auf. Und kurz darauf betritt sie dann leise mit einem kleinen Gegenstand in der Hand wieder den Raum. Auch jetzt, es fällt noch niemandem auf, dass sie wieder in den Raum getreten ist. Und langsam durchquert sie im Schatten außerhalb des Lichtkegels der Öllampen den Raum und nähert sich Jesus. Keiner sieht kommen, was jetzt geschieht. Und als Maria beginnt, vergehen einige Minuten, bis überhaupt jemand darauf reagieren kann. In ihrer Hand hält sie eine kleine, edle Alabasteramphore. Kunstvoll gearbeitet und in leichten Rosetönen schimmernd im Licht. Es ist eins jener kleinen Fläschchen, die man unter anderem auf den Märkten bei den Spezialitätenhändlern findet. Nur normalerweise etwas kleiner. Und das Fläschchen ist noch versiegelt. Sofort wird Martha und Lazarus klar, was Maria dort tut. Sie kennen das Fläschchen. Ihr Vater, Simon, der Gewürzhändler, der hatte das Geschäft seines Vaters geerbt und es weiter ausgebaut. Und er hatte mit wertvollen Gewürzen, Erzen, Ölen und so weiter, die er von Händlern aus Ägypten und Tyrus, aus Indien und aus dem Libanon und vielen anderen Ländern gekauft hatte, gehandelt. Und außerdem hatte er begonnen, Parfums und Balsame, Balsamierungen für Beerdigungen zu produzieren. Und deswegen verfügte er auch über eine kleine Sammlung der edelsten und kostbarsten Duftöle. Das kleine Fläschchen in Marias Hand zählte auch dazu. Es war das feinste Nardenöl, das es gab. Und eine solche Menge reines Nardenöl, das war ganz schön teuer. Aber das zu kaufen schien für ihren Vater damals zu der Zeit, als er noch gelebt hatte, das Geschäft seines Lebens zu sein. Er sah vor seinem inneren Auge schon die ganzen Amphoren an Parfums und Balsamierungen, die er damit herstellen konnte und den Gewinn, den er damit machen konnte. Und so hatte er für die Amphore mit Nardenöl einen stattlichen Teil seines gesamten Vermögens ausgegeben. Ganze 300 Silbermünzen. Und all das schießt Martha und Lazarus durch den Kopf, als sie Maria mit diesem Fläschchen in der Hand sehen. Als ihr Vater vor 2 Jahren gestorben war, da hatte Maria als ältestes das Haus, Lazarus das ganze Barvermögen und den Acker nebendran und Maria eben dieses Fläschchen mit dem Nadenöl geerbt. Und das Öl ist Marias ganzes Erbe, ihr Vermögen, ihre Mitgift und damit ihre einzige Chance auf einen Mann, auf Kinder, auf soziale Absicherung. Dieses Fläschchen hält sie in den Händen und mit einer entschiedenen Handbewegung bricht sie das Siegel des Fläschchens auf und sie beginnt, den Inhalt über Jesu Haupt zu gießen. Und die Augen und die Münder, die stehen offen vor Entsetzen. Und Maria schüttet das Öl regelrecht über Jesus aus. Und es ist eines der kostbarsten Öle, von denen bereits wenige Tropfen reichen, um das gesamte Gemach eines Königs zu aromatisieren. Aber sie hört dann auch nicht auf. Ein dünnes, glitzerndes Rinnsal an Öl ergießt sich aus diesem zerbrochenen Fläschchen über Jesus. Und es benetzt seine Haare, seine Stirn, seine Kleidung wird getränkt. Und sie nährt sich dann seinen Füßen. Und auch über die gießt sie das Öl aus. Und zwar reichlich. Und sie massiert es ein in seine Füße. Und wie eine Explosion ergreift der Geruch des Öls den kompletten Raum. Und erfüllt die Luft. Süß, aromatisch, orientalisch, verführerisch und unendlich durchdringend. Verwunderung und Entsetzen spiegelt sich in den Gesichtern der Gäste und der Anwesenden. Was tut sie da? Wird hier und da geflüstert und geraunt. Aber damit ist nicht genug. Plötzlich begibt sich Maria auf ihre Knie und mit einer flinken, geschmeidigen Handbewegung zieht sie ihren Schleier von ihren Haaren, löst die Holzschwange aus ihrem Haar und es fällt jetzt in dunklen, braunen Locken um ihr Gesicht. Und ganz nah an Jesu Füßen beginnt sie ihre Haare um seine Füße zu winden und sie damit abzutrocknen. Also das geht jetzt wirklich zu weit. Alles ist voller Nadenöl. Jesus ist komplett in Nadenöl eingehüllt, seine Füße, seine Haare, seine Kleidung. Es tropft sogar auf die Felldecken, auf denen er liegt. Was soll das? Platzt es da aus Judas heraus. Das ist Nadenöl. Das ist ein ganzes Vermögen wert. Wir hätten es verkaufen können und es den Witwen und den Armen geben können. Was machst du, Maria? Spinnst du eigentlich? Das ist doch Verschwendung. Und er spricht damit die Gedanken aller Anwesenden im Raum aus. Das ist Marias Erbe. Wenn Simon das wüsste, ganz ehrlich, das ist doch wirklich übertrieben. Und warum sagt Jesus nichts? Warum macht er nichts? Warum hält er sie nicht auf? Aber Jesus scheint das Ganze nicht zu stören. Und er scheint es auch irgendwie nicht zu hören. Stumm und leicht lächelnd und irgendwie auch wissend blickt er Maria an. Und ihre Augen sind unentwegt auf seine Augen gerichtet. Und dann meint er, lasst sie. Die Armen, die habt ihr immer. Doch mich nicht. Wahrlich, ich sage euch, wo immer auf der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird, wird man von dem erzählen, was sie getan hat. Und auch einige Tage später, als Jesus geschlagen und gekreuzigt wird, hält sich immer noch der unvergleichliche, würzige Duft und Geruch des Nadenöls in seinem Haar und auf seiner Haut. Was für eine Story, oder? Krass. Ich muss dazu sagen, ich habe eine ähnliche Predigt schon mal gehalten. Die ist jetzt ganz anders geworden. Ich habe sie nochmal überarbeitet. Sie ist ganz anders geworden. Aber damals, als ich mir schon überlegt habe, wenn ich will über Hingabe predigen, welche Bibelstelle nehme ich dazu, hatte ich mehrere Stellen im Kopf und zur Auswahl. Aber ich kam irgendwie immer wieder auf diese zurück. Das hat mich nicht losgelassen. Und erst wusste ich nicht, warum. Aber dann bin ich eben über diese Worte, die Jesus dann zu, beziehungsweise über Maria gesagt hat, gestolpert. Und ich habe gestockt. Ich habe mich gefragt, warum sagt er das? Warum sagt er, dass wo auch immer das Evangelium verkündet wird, dass man da von ihr und von dem, was sie für ihn getan hat, erzählen wird? Was hat es damit auf sich? Und ich glaube, er hat es gesagt, weil in dem, was Maria für Jesus gemacht hat, ist etwas ganz, ganz Wichtiges zum Thema Nachfolge deutlich gemacht worden. Indem Maria alles, was sie hatte, was ihre Zukunft abgesichert hat, aufgegeben hat, hat sie ihre komplette Liebe und Hingabe zu Jesus deutlich gemacht. Und sie ist damit Tausenden, wenn nicht sogar Millionen von Menschen ein Vorbild geworden. Ich habe die Geschichte jetzt gerade etwas ausgeschmückt erzählt. In der, einfach weil ich euch damit verdeutlichen, ich wollte euch mit reinnehmen, ich wollte euch einfach verdeutlichen, was die Tragweite dessen war, was Maria da eigentlich getan hat. In der Bibel sind es tatsächlich nur wenige Verse in Matthäus 26, 6 bis 13. Aber sie vermitteln uns eben diesen einen wichtigen Punkt. Es geht um Hingabe. Und darum soll es heute auch gehen. Und ich will mit uns erstmal ganz kurz anschauen, was ist Hingabe eigentlich? Also wie könnte man das grundsätzlich definieren? Und Petra hat es vorhin schon gesagt, es gibt so viele Aspekte davon, so viele Facetten. Es ist schwierig, das wirklich zu fassen. Ich gebe mir Mühe, uns da zumindest einen Einblick zu geben. Und mein erster Gang bei sowas ist immer zum Duden. Ich finde, es ist ganz geschickt, einfach mal zu gucken, hey, was bedeutet ein Wort? Eigentlich gibt es irgendwelche Synonyme, wie wird es umschrieben? Und das habe ich gemacht. Und Hingabe, laut Definition des Dudens, ist das rückhaltslose sich hingeben für oder an jemanden oder an etwas. Hingabe ist eine große innere Beteiligung, ein hingebungsvoller Eifer, Leidenschaft. Hingabe ist aber auch sich oder etwas zu opfern. Und andere Beschreibungen, die dann auch noch auftauchen, sind etwas oder sich geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Finde ich auch interessant. Etwas darreichen, schenken oder überlassen. Und die Bereitschaft, sich jemandem oder etwas zu widmen. Das sagt jetzt erstmal der Duden. Aber, wir sind in der Kirche, natürlich ist es auch super interessant, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Was sehen wir bei Jesus? Und ich finde, es gibt auch keine bessere Person, um uns anzuschauen, was Hingabe eigentlich heißt, als auf Jesus zu gucken. Er ist das beste Beispiel dafür. Und Philipper 2, Vers 5 und die folgenden, die sind da für mich rausgestochen. Da steht nämlich, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und hier steht es nicht, diese Bibelstelle nicht direkt, er gab sich hin, sondern es steht, er entäußerte sich. Und ich finde, allein in diesem Begriff bekommt man schon einen ersten Einblick, ein erstes Gefühl dafür, was biblisch unter Hingabe eigentlich verstanden wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch kein Griechisch, soweit bin ich im Studium noch nicht, aber ich habe ganz schlaue Programme, die mir das raussuchen und übersetzen. Und das griechische Wort, das hier steht, für sich entäußern, das heißt eben, also spricht von sich entäußern, aber auch sich entleeren und sich zu nichts machen. Wenn wir uns also Jesus als Beispiel nehmen, was Hingabe angeht, dann meint es sich zu nichts machen, sich aufgeben, sich klein machen, sich demütigen, sich erniedrigen. Jesus hat sich also für nicht so groß und nicht so wichtig genommen. Er hat sich erniedrigt, er hat sich klein gemacht, er hat sich verschenkt. Er war demütig und er hat das am Kreuz, in dem, was er am Kreuz gemacht hat, hat er es auf die Spitze getrieben. Das war der Höhepunkt des Ganzen, wie er sich hingegeben hat. Und ich will an der Stelle einen ganz kleinen Exkurs machen. Viele Übersetzungen, also die Stelle hier in Philipper 2, Vers 5 und folgende, viele Übersetzungen sagen da tatsächlich, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Und ich finde, wenn man da liest, obwohl er Gott war, dann kann es so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass sich klein machen, sich erniedrigen, sich hingeben, dass es nichts Göttliches ist. Aber in der gesamten Bibel und in Jesus selber sehen wir das komplette Gegenteil des Ganzen eigentlich. Nämlich, dass es göttlich ist, sich klein zu machen, sich hinzugeben. In Genesis, also im 1. Mose, da macht sich Gott klein und überlässt den Menschen, seinen Geschöpfen, die Autorität und die Macht über die Schöpfung. Macht euch das mal bewusst. Oder im Sündenfall, da hält sich der allmächtige Gott, der ohne Probleme hätte eingreifen können in die Situation, das Ganze hätte stoppen können, hält er sich zurück und lässt den Menschen ihren freien Willen. Und dann bindet er sich an ganz normale, sündige Menschen, an Abraham, Isaak, Jakob, an uns und lässt sich von ihnen repräsentieren und widerspiegeln. Und dann wird Jesus auch noch Mensch und erniedrigt sich am Kreuz sogar bis in den Tod. Und so sehen wir, dass Gott sich selbst immer wieder erniedrigt, sich verschenkt, sich selber, also demütig ist und sich zu nichts macht. Und zwar aus Liebe zu uns. Sich zu erniedrigen, sich klein zu machen, sich hinzugeben, ist also was Göttliches. Exkurs Ende. Wenn wir uns dann also diese zwei Definitionen des Duden und das biblisch, was ich gerade so angerissen habe, anschaue, dann zeigen sich da Ähnlichkeiten. Aber ich finde, das, was Jesus uns zeigt und darstellt, ist doch nochmal ein bisschen krasser. Ist nochmal ein bisschen zugespitzter. Zeigt uns ein zugespitzeres Bild, was Hingabe eigentlich bedeutet. Und ich würde deswegen zusammenfassend sagen, Hingabe ist ein radikales Leben für Jesus. Zu sagen, hey, ich nehme mich nicht für so wichtig, ich nehme mich nicht für so groß, sondern ich verschenke mich mit allem, was ich bin und habe an Gott. Ich sage ohne Wenn und Aber Ja zu Gott. Und zwar mit allem, was ich bin und mit allen Bereichen meines Lebens. Wir sehen es auch bei Paulus, wenn er sagt in Philipper 1, 20 bis 21, nach und so weiter und so fort, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zustanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und im Endeffekt sagt Paulus hier einfach, egal ob im Leben oder im Tod, es ist mir komplett egal, was passiert. Mein Leben gehört Jesus. Und es dreht sich um Jesus. Und es geht mir allein um Jesus. Hingabe ist also diese innere Einstellung und die Entscheidung zu sagen, hey, mein Leben, ich als Person mit allem, was ich bin und habe, gehört Jesus. Auf freiwilliger Basis, ohne Zwang und ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Ich stelle mich ganz Jesus zur Verfügung. Aber es ist eben auch die Tat, also nicht nur diese Einstellung und die Entscheidung, sondern es ist auch die Tat, die daraus folgt. Es sind zwei Sachen, die dazu gehören. Die Tat, zu sagen, mit meinem Leben diene und ehre ich Gott in jeder Situation. Und da sind uns sowohl Jesus als auch Paulus große Vorbilder. Und auch Maria. Und jetzt kann man sagen, ja, schön und gut, Melli, das haben wir eine ganz tolle Definition, das hast du schön gesagt. Was heißt es denn jetzt? Wie sieht es aus? Was ist dabei eigentlich wichtig? Was bedeutet das? Was bedeutet es vielleicht auch für mein Leben? Irgendwie kann ich das noch nicht so ganz greifen. Hast du mir da noch mehr Gedanken dazu? Und ich habe auch ein paar Gedanken dazu mitgebracht. Es gibt so viele und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt zwar schon ein paar Wochen und Monate mit dem Thema beschäftigt, immer wieder, aber ich habe selber das Gefühl, ich habe es noch gar nicht ganz begriffen und ergriffen. Es ist so facettenreich, es ist so vielschichtig. Ich habe jetzt ein paar Gedanken, die ich dazu hatte, heute Morgen mitgebracht. Und ich will euch einfach daran teilhaben lassen, was ich bis jetzt an Gedanken habe. Das heißt nicht, dass es vollständig ist. Man kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle was hinzufügen, aber ich hoffe, es gibt einen ersten Eindruck. Und ich will an dem Punkt nochmal an die Geschichte vom Anfang kommen. Bei Maria, finde ich, sieht man einen wichtigen Punkt. Und zwar, dass Hingabe eine Reaktion ist. Das kommt jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig raus, aber diese Reaktion, die ist von Liebe und Dankbarkeit veranlasst und motiviert. Und zwar hat Maria Geschichte mit Jesus. Sie hat Jesus erlebt. Sie hat seine Predigten gehört. Sie hat seine Wunder gesehen. Sie hat mitbekommen, wie Jesus ihren Bruder Lazarus von den Toten wieder auferweckt hat. Sie hat ihn erlebt, sie hat diese Geschichte mit ihm und daraufhin reagiert sie mit ihrer kompletten Hingabe. Und gleichzeitig aber gewinnt man auch eben den Eindruck, dass Maria das nicht nur aufgrund der Geschichte mit Jesus macht, sondern dass diese Handlung, dass sie Jesus mit diesem Öl gesalbt hat, auch schon in gewisser Voraussicht gemacht hat. Also mit Blick auf das, was noch kommt. Also in Voraussicht auf das, was sie geglaubt hat, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Sie hat vielleicht noch nicht ganz verstanden, wie das aussehen wird und was das alles bedeutet, wie das geschehen wird. Aber sie hat geglaubt, dass Jesus ihr Messias ist, ihr Retter. Und es hat was in ihr, mit ihr gemacht und in ihr gemacht. Es hat ihr Hoffnung gegeben auf das, was kommt. Und aufgrund dieser Hoffnung und aufgrund dieses Blickes nach vorne hin, hat sie gehandelt und hat sie ihm alles gegeben, was sie hatte. Hat sich ihm hingegeben. Und genauso, glaube ich, gilt das auch für uns heute. Wir haben Maria sogar noch was zuvor, weil wir wissen, wie die Story weitergeht. Und wir wissen, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und was das erwirkt hat für uns, wir leben schon in und mit dieser Realität. Das hatte Maria noch gar nicht, aber wir haben das schon. Und wir wissen, was Jesus also für uns getan hat. Und wir können uns als liebende Reaktion daraufhin ihm ganz hingeben und ganz zu ihm Ja sagen. Ist das nicht krass? Aufgrund dessen allein schon. Und gleichzeitig, und dann, damit spreche ich jetzt vor allem die Offenbarung an, was die Bibel uns ja schildert, haben wir so eine Hoffnung und so eine krasse Beschreibung von dem, was an wunderbarer Realität in Zukunft auf uns wartet im Reich Gottes. Auch das haben wir schon. Wir haben diese Hoffnung, wir haben diese Beschreibung. Das ist so wunderschön. Und genau aufgrund dieser Hoffnung können wir genau wie Maria in Voraussicht, im Blick auf das, was noch kommt, schon sagen, auch deswegen gebe ich mich Jesus ganz hin. Auch deswegen sage ich ganz Ja zu ihm. Weil wir wissen, was uns erwartet, wenn wir uns ganz hingeben, wenn wir ganz Ja sagen. Weil wir wissen, dass es sich lohnt. Mein zweiter Punkt, den ich mitgebracht habe, und der bei Maria eher indirekt rauskommt, ist, Hingabe ist etwas Freiwilliges. Oder sollte zumindest etwas Freiwilliges sein. Maria wurde ja von niemandem gezwungen, das zu machen. Im Gegenteil, es gab Leute, die protestiert haben, gesagt haben, sag mal, spinnst du eigentlich? Was machst du da? Es war also Marias eigene freie Entscheidung zu sagen, hey, ich nehme dieses Öl, alles, was ich habe, meine Absicherung, und ich salbe damit Jesus. Ich gebe mich ihm damit im Prinzip hin und gebe alles, was ich habe. Und ich würde sogar behaupten, dass Hingabe, die erzwungen ist und mit Zwang eingefordert wird, dass es was ganz Gefährliches sein kann, weil dann geht es schon in die Manipulation rein. Und dann glaube ich auch, dass es sich nicht um Hingabe im biblischen Sinn handelt. Und ja, Jesus sagt an der Stelle in der Bibel, hey, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach und er verleugne sich. Aber ich glaube, das ist eher eine Aufforderung. Und es ist auch ein Teil Erklärung dessen, was es heißt, ihm nachzufolgen. Der Gott, von dem ich in der Bibel lese und den ich auch persönlich kenne, ist kein Gott, der zwingt, der zur Nachfolge oder zur Hingabe zwingt, sondern es ist ein Gott, der einlädt. Und ja, er fordert heraus und er fordert auf, aber er hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Heißt, wir können selber entscheiden, wollen wir uns ihm hingeben, wollen wir ganz Ja zu ihm sagen oder nicht. Und ebenso genauso ist es für uns. Wir haben diese freie Entscheidung. Will ich mich hingeben oder eben nicht? Mein dritter Punkt, da geht es um Hingabe und Liebe. Und ich glaube, Hingabe und Liebe sind untrennbar miteinander verknüpft. Und es wird hier vielleicht nicht direkt genannt, aber ich bin mir sicher, dass Maria eben das damals aus Liebe und Ehrerbietung Jesu gegenüber gemacht hat. Weil sie damit ihre Wertschätzung auch ausdrücken wollte. Ich meine, warum sonst würde jemand alles geben, was er hat, sich dann auf die Füße schmeißen und mit den Haaren die Füße abtrocknen? Ich finde das schon ein bisschen ekelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Gedanke, ich würde sowas nicht einfach machen, weil ich jemanden nicht mag, sondern ich würde es, wenn dann nur machen, wenn da wirklich eine ehrliche, tiefe Liebe da ist. Eine andere Motivation dafür kann ich mir gar nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon sehr krass. Eine sehr, sehr krasse Handlung. Liebe ist die Motivation für Hingabe. Das, was Hingabe antreibt. Aber, und das finde ich so interessant, jetzt kommt es nämlich, Liebe ist auch gleichzeitig der Ausdruck von Hingabe. Selbstlose Liebe und Hingabe sind also irgendwie untrennbar miteinander verknüpft. Die gehen miteinander einher. Und ich glaube, wenn wir fragen, ja, was heißt es denn jetzt eigentlich, in Hingabe zu leben, dann ist unsere Antwort, kann ganz einfach in einem bzw. zwei Sätzen zusammengefasst werden. Habt ihr eine Ahnung, welche das sind? Jesus lieben, ja. Also es geht in die Richtung des Doppelgebot der Liebe. Ihr habt recht, genau. ich glaube, es kann gut im Doppelgebot der Liebe zusammengefasst werden, das unter anderem zum Beispiel in Markus 12, 30, 31 steht. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind zwei Sätze. Ich würde daher einfach behaupten, ganz praktisch Hingabe zu leben, heißt eigentlich im Endeffekt Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Und auch darüber, da kann man ein ganzes Fass aufmachen. Ich will nur ein, zwei kleine Punkte dazu sagen und es anreißen. Auch sehr vielschichtiges Thema. Es heißt, liebe Gott. Und Gott zu lieben heißt, ihn zu suchen und ihn kennenlernen zu wollen. Ich glaube, deswegen war David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil er perfekt war oder so, sondern weil er Gott immer wieder neu gesucht hat, sich nach ihm ausgestreckt hat und gesagt hat, Herr, ich will dich und ich gebe dir mein ganzes Herz. Um Gott zu erkennen, um ihn kennenzulernen und ihn lieben zu lernen, ist aber auch wichtig, mit ihm zu leben und ihn Teil des Alltags zu machen. Ich finde das in Anlehnung an Psalm 91, Vers 1 immer wieder ganz schön, davon zu reden, in Gottes Gegenwart zu wohnen. Einfach zu sagen, er ist der Punkt, er ist meine Anlaufstelle, der Punkt, an dem ich meine Zeit verbringe, wo ich zu Hause bin, wo ich verweile, wo ich es mir gemütlich mache. Er ist derjenige, den ich in mein Leben hereinhole, dem ich sage, hey, das ist mein Leben, so sieht mein Alltag aus, sei Teil davon. Und Gott lieben heißt auch, das zu tun, was ihm gefällt und ihm Ehre bringt. Wir sind dazu berufen, so zu leben, dass alles, was wir tun, Gott groß macht. Und ich sag's mal so, und ihm gefällt. Und ich sag's mal so, wenn ich jemanden wirklich so richtig dolle lieb hab, dann ist es doch eigentlich schon, also dann treibt uns allein das, diese Liebe für die andere Person doch eigentlich dazu an, mich so zu verhalten, dass es der anderen Person gefällt. Stellen wir uns mal vor, Melly hätte einen Freund, ist Fiktion, aber wir stellen es uns vor. Und ich weiß, dass er es hasst, wenn Leute zu spät kommen zu Verabredungen. Dann werde ich, weil ich es weiß, doch alles dafür geben, dass ich, wenn ich mich mit ihm treffe, rechtzeitig da bin. Oder? Einfach, weil ich weiß, es freut ihn, es gefällt ihm und ich möchte das ausdrücken in dem, wie ich mich verhalte. Aus Liebe heraus verhält man sich auf eine bestimmte Art und Weise, weil man damit der anderen Person im Gegenüber eine Freude macht und die Person ehrt. Genauso ist es bei Gott und uns. Wenn wir sagen, wir lieben ihn und wir geben uns ihm deswegen ganz hin, dann glaube ich, wird es automatisch in uns verursachen, dass wir unser Verhalten anfangen zu ändern, sodass es Gott Gefallen und Freude bereitet und dass es ihn ehrt. Und ich glaube, in diesem Bereich, zu diesem Tun, was Gott gefällt und was ihm Ehre bringt, da kann man den ganzen Bereich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst mit reinfassen. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht mehr mit weiter drauf eingehen. Der zweite Teil des Doppelgebots ist, glaube ich, im ersten eigentlich schon irgendwie mit inbegriffen, impliziert. Hingabe zu Gott ist also immer untrennbar mit Liebe verknüpft. Soweit, so gut. Seid ihr noch dabei? Könnt ihr noch? Okay, ich habe noch zwei Punkte, die ich mitgebracht habe, die mir auch wichtig sind, einfach noch zu sagen. Und zwar mein vierter Punkt ist, Hingabe ist etwas Ganzes. Etwas, das mit Kompromisslosigkeit zu tun hat, würde ich sogar sagen. Sehr krasse Worte, aber, und vor allem, weil ich glaube, uns wird immer wieder vermittelt, hey, wir müssen kompromissbereit sein, wir müssen in den Austausch gehen, gucken, dass wir so das Mittelding finden, vor allem in Beziehungen, was auch gut ist. Aber ich glaube, im Thema Hingabe, da ist es nicht so. Maria hat nicht nur ein paar Tropfen des Öls über Jesus ausgegossen und dann den Rest für sich behalten und gesagt, von dem Rest lebe ich dann, das ist ja okay, ne? Nee, sie hat einmal das Siegel aufgebrochen und den hier gemacht. Alles war draußen. Jesus war getränkt, seine Füße waren getränkt. Es ist vermutlich noch auf die Felle getropft, auf denen er lag. Sie hat alles gegeben. Und hey, Gott will nicht nur unser halbes Herz. Gott will nicht nur unsere halben Finanzen. Gott will nicht unsere halbe Leidenschaft, unsere halbe Zeit, unsere halbe Kreativität, unsere halbe Leiterschaftsgabe, unsere halbe Musikliebe, unsere halbe Hingabe und so weiter. Ihr könnt die Liste weiterführen. Gott sehnt sich danach, dass wir ganz zu ihm Ja sagen, dass wir ihm alles geben. Es ist wie bei dem Mann, der Jesus fragt, hey, was muss ich tun, damit ich dir nachfolgen kann? Und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast, lass deine Familie zurück und komm mit, jetzt und hier. Und er sagt, oh, okay. Oder wie bei dem Mann, der sagt, hey, ich folge dir gern nach, aber lass mich erst noch kurz meinen Vater beerdigen. Und Jesus sagt, nee, jetzt und hier, alles, ganz. Genauso ist es, glaube ich, auch bei uns. Also da geht es ums Prinzip, ne? Heißt nicht, ihr dürft niemanden beerdigen oder so. Genauso ist es bei uns. Ich glaube, es ist nicht okay, wenn wir meinen, wir können uns die Bereiche, in denen wir Hingabe leben, aussuchen. So nach dem Motto, oh, also im Job eigentlich, doch, da passt mir ganz gut. Wenn Jesus will, dass ich meinen Kollegen mal drauf anspreche, wie es so mit dem Glauben aussieht und wer denn Jesus ist, damit habe ich kein Problem. Kann ich machen, aber ganz ehrlich, so Sexualität und so, Sex vor der Ehe, also ganz ehrlich, da gibt's ja das Biblische, was die Bibel sagt, ist irgendwie ziemlich veraltet. Das ist ja nicht mehr aktuell. Das passt mir nicht so. Ich will selber entscheiden, wann und wie und wo und was und wer und keine Ahnung. Den Teil behalte ich für mich. Und dann wieder zu sagen, also doch, eigentlich habe ich eine Leiterschaftsgabe. Ja, die kann ich ihm ja eigentlich ganz zur Verfügung stellen, so in der Gemeinde oder so. Vor allem, dann stehe ich ja auch auf der Bühne und dann sehen mich die Leute und ach, eigentlich ist es ja ganz cool. Ja, nee, den Bereich kann er auf jeden Fall haben. Da gebe ich alles rein. Und dann zu sagen, also meine Finanzen, eigentlich will ich selber entscheiden, wie und wo ich mein Geld ausgebe und was ich für mich behalte und was ich Gott zur Verfügung stelle, damit er sein Reich bauen kann. Nee, da halte ich doch nochmal zurück. Ich glaube, so können wir es nicht machen. Und ja, das ist hart. Ich habe jetzt auch sehr zugespitzte Beispiele genommen, einfach weil ich den Punkt rüberbringen will, um den es mir geht. Wenn wir uns Maria anschauen, dann zeigt uns die Erzählung, dass sie nichts zurückgehalten hat. Sie war all in. Wo hältst du, beziehungsweise wo halte ich vielleicht was zurück? Und dann mein letzter, mein fünfter Punkt, der schließt sich ein bisschen mit daran an, der geht damit einher. Und zwar geht es darum, Hingabe kostet uns etwas. Hingabe kostet etwas. Das Öl in der Menge, das Maria damals verwendet hat und genutzt hat, das war unglaublich viel Geld wert. Also diese 300 Silbermünzen, 300 Denare, war unglaublich viel Geld für die Zeit damals. Maria hat sich ihre Hingabe, ihre finanzielle und ihre soziale Absicherung kosten lassen. Und genau das trifft auch uns zu. Dass Hingabe uns etwas kostet. Dass wir vielleicht etwas auf- oder abgeben müssen, wenn wir uns Gott hingeben. Die Worte, die Jesus gesagt hat in Matthäus 16, Vers 24, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, wo er gesagt hat, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Da ist was Wahres dran. Jesus hat sich für uns ganz hingegeben. Und er hat alles gegeben. Und als Reaktion darauf sind wir aufgefordert, ihm auch alles zu geben. Ganz Ja zu ihm zu sagen. Alle Bereiche und alles, was wir sind, ihm hinzugeben. Sagen, Herr, nimm es, so wie du es gebrauchen kannst. Heißt, sich hinzugeben, kann auch heißen, Sicherheit, Komfort, eigene Pläne, eigene Träume, eigene Wünsche aufzugeben, zur Seite zu stellen und zu sagen, Herr, was ist dein Plan? Was ist dein Wunsch? Was sind deine Gedanken zu meiner Berufung, zu meinem Leben? Was gibt dir Ehre und was bringt dein Reich voran? Und aber sich dann nicht nur Gedanken drüber zu machen und zu fragen, sondern es auch umzusetzen. Gehört immer mit dazu, ne? Manchmal kann es ganz schön unbequem sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es auch bequem. Ich mag es auch lieber schön. Und es kann dann manchmal schon eine Riesenherausforderung sein, ganz ehrlich. Und es ist auch immer ein Prozess. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich predige hier genauso zu mir selber. Ich muss mich regelmäßig hinterfragen, Melissa, hast du wirklich alle deine Bereiche im Leben an Gott hingegeben? Hast du dich Gott wirklich ganz hingegeben und in allem Ja zu ihm gesagt? Das muss ich mich auch ständig fragen. Und wir sind noch in einem Moment in unserer Zeit, stehen wir einfach noch an einem Punkt, wo wir nicht perfekt sind, wo wir das vermutlich nie perfekt hinkriegen. Aber wir können darin wachsen. Und wir können darin besser werden. Wir können immer wieder neu sagen, okay, Gott, ich habe es mir wieder zurückgenommen, aber mein Herz ist es, dir Ehre zu geben, deswegen gebe ich es dir wieder hin, ganz neu. Ich lass ganz neu wieder los. Man muss ganz klar anerkennen, es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht komplett Ja zu sagen zu Gott und sich komplett hinzugeben. Es gibt keine Entschuldigung für fehlende Hingabe. Es gibt keine Entschuldigung dafür, kein Reich Gottes zu bauen. Weil jeder von uns dazu berufen ist, Gott mit dem, was er bekommen hat, an Gaben, an Mitteln und so weiter, Reich Gottes zu bauen und sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und zu sagen, hey, ich gebe mich mit dem, was ich habe und bin, dir hin. Egal wie groß oder klein es ist, was wir bekommen haben. Das ist Gott komplett egal. Es geht ihm um das Herz dahinter, um das, was wir damit machen, was er uns gegeben hat. Und ich weiß, das sind jetzt harte Worte. Können vielleicht auch ein bisschen... es sind harte Worte. Aber wir müssen einfach manchmal, glaube ich, auch ehrlich zu uns selber sein. Sonntags in den Gottesdienst kommen, sich eine Predigt anhören und Lobpreis machen, sich mit Leuten unterhalten, ist halt nur in sehr begrenztem Maße Hingabe. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Es freut mich, dass ihr im Gottesdienst seid. Und wir sollen in den Gottesdienst kommen. Und ich glaube, wir haben über die Zeit von Corona jetzt auch ein bisschen vergessen, was die Bedeutung des Ganzen ist, tatsächlich präsent hier im Gottesdienst zu sein, diese Gemeinschaft zu haben miteinander. Das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Das ist so wichtig. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir aufgeladen werden. Wir brauchen es, dass wir Gemeinschaft haben. Wir brauchen es, dass wir auftanken können. Es ist gut, in Gottesdienst zu kommen. Kommt bitte in Gottesdienst! Es ist auch so, Miri hat auch schon mal darüber gepredigt, das ist schon eine Zeit lang her, aber es gibt Zeiten von Survive und Zeiten von Thrive. Es gibt die Zeiten, das ist voll gut, da kommen wir voran, da haben wir Wachstum, da können wir geben, Vollgas geben und wir kommen voran. Und es gibt Zeiten, da ist es halt eher ein Überleben. Das ist ein, ich halte mich am letzten Zipfel, den ich irgendwie noch an Glauben habe, fest und versuche nur irgendwie dran zu bleiben, weil was anderes kriege ich gerade nicht hin. So Zeiten gibt es auch und Gott hat dafür vollstes Verständnis. Wirklich no judgment, keine Verurteilung, was das angeht. Und da können wir halt nicht stehen bleiben. Und es ist halt einfach so, wenn wir immer nur sonntags in den Gottesdienst kommen und uns aufladen lassen, geistlich Nahrung sammeln schön sammeln und nichts damit machen, dann ist es, als hätten wir ein Auto, wir tanken es voll und stellen es dann in die Garage und fahren nirgendwo mit hin. Schön zu haben, aber es bringt irgendwie nichts. Beziehungsweise sind wir vielleicht wie so Hühner, die fressen und fressen und fressen und fressen und richtig fett werden, aber keine Eier legen. Ich traue mich das jetzt in dem Kontext einfach mal zu sagen, anders würde ich den Satz so vielleicht nicht raushauen, aber in dem Fall, wir brauchen mehr Eier. Ey, lasst uns doch hingegebene Christen sein und einfach mal Eier haben. Und Eier produzieren. Kleiner Scherz. Jesus hat alles für uns hingegeben. Lasst uns doch auch alles, was wir haben, ihm hingeben. Als Ausdruck unserer Liebe und unserer Dankbarkeit ihm gegenüber. Und ja, ja, das kostet etwas. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zu meinem allerliebsten Teil des Ganzen, an diesem Punkt, dass Liebe etwas kostet. Der Gewinn ist dabei so viel größer. Der Gewinn ist so viel größer, wenn wir uns hingeben und auch wenn wir es uns was kosten lassen, wenn wir was aufgeben und was abgeben und hingeben. Weil ich glaube, das, was wir im Gegenzug zurückbekommen, ist einfach so viel besser und so viel größer. Und es ist es komplett wert, auch zu sagen, hey, es tut mal weh und ich lasse es mich was kosten. Ich bin überzeugt, dass wenn wir in kompletter Hingabe leben, dass wir dann eine ganz neue Art der Intimität in der Beziehung mit Gott erleben dürfen. Einfach weil da viel mehr Raum ist für Gott, uns zu begegnen. Das kommt auf ein ganz anderes Level, es wird viel tiefer. Wir dürfen mehr erkennen, wer er ist und wie er ist, weil er mehr Raum hat, sich uns zu offenbaren, wenn wir ihm alles hingeben. Ich glaube, wir bekommen so viel mehr Freiheit, weil dann die Dinge nicht mehr in unserer Hand liegen und in unserer Verantwortung, sondern in Gottes Hand. Ich glaube, dass das Resultat kompletter Hingabe unglaubliches Wachstum für uns mit sich bringt. Unser Vertrauen und unser Glaube, glaube ich, werden so gestärkt werden und so wachsen, dass wir ganz neue Tiefen erreichen. Ich habe das neulich mal gehört, dass ein Christ nach den ersten 5 Jahren meistens entweder stagniert und sich nicht weiterentwickelt oder sogar wieder abbaut. Aber wenn wir ganz bewusst uns immer wieder neu hingeben und sagen, Herr, du hast alles, dass es eine Weiterentwicklung mit sich bringt und dass das eben verhindert, dass wir stagnieren oder wieder abnehmen und abbauen. Und stellt euch mal vor, wie viel mehr Freude und Hoffnung wir haben, wenn unser Glaube wächst, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir mehr davon begreifen, wer er ist, was sein Plan ist. Stellt euch mal vor, was es mit uns machen wird. Das ist doch so gut. Und ich bin auch überzeugt, dass wenn wir Gott den Raum geben und sagen, ich gebe mich dir ganz hin, dass wir auf eine ganz neue Art und Weise sein Reden und sein Wirken erfahren werden. Weil auch da er dann einfach viel anders Raum hat, zu wirken und zu reden. Und ich glaube auch, dass wenn wir komplett Ja zu ihm sagen und uns ganz hingeben, dass Gott uns segnen wird und versorgen wird dafür. Und ich predige hier kein Wohlstandsevangelium, das nicht, aber ich glaube, dass er uns materiell, emotional und geistlich versorgen wird, dass er uns befähigen wird und uns ausrüsten wird mit dem, was wir brauchen. Vielleicht kennt ihr das Bild von diesem kleinen Kind, das so ein Mini-Teddybären in der Hand hält und vor dem Kind kniet Jesus so und hat hinter dem Rücken diesen riesen Teddybären, der so viel besser ist als der Kleine. Ne? Das Kind sagt so, nein, mein Teddy ist so toll. Und Jesus sagt, gib ihn mir doch. Ich habe sowas viel Besseres für dich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Prinzip. Wir müssen uns was kosten lassen. Vielleicht auch alles, was wir haben. Aber das, was wir dafür bekommen, der Gewinn, den wir daraus ziehen, der ist so viel größer. Vor allem, weil wir einfach die Hoffnung haben und dieses Wissen, dass das, was kommt im Reich Gottes in der Ewigkeit, ist, das ist alles wert. Ich sag's euch, es lohnt sich. Ist so gut. Ich habe so Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so Bock drauf zu sagen, hey, hier ist alles, weil es sich lohnt, weil ich das weiß, tief in meinem Innern. Und ich glaube, das Leben in Hingabe kann unglaublich facettenreich sein und vielfältig sein. Kann von einer einfachen Entscheidung zu sagen, hey, ich guck die Netflix-Serie oder den Film nicht an, weil Gott mir sagt, das tut dir nicht gut, bis hin zu, ich verschenke mein Haus und gebe vielleicht alles auf und ziehe in ein anderes Land, bedeuten. Oder ich mache meinen Job als Gipser und mache das einfach mit so einer Leidenschaft, weil es mir Spaß macht, weil ich weiß, dass in der Art, wie ich arbeite, ich Gott Ehre gebe. Ey, Hingabe ist so vielfältig. Wir dürfen uns da nicht eingrenzen lassen. Die kleinsten Entscheidungen können schon Hingabe sein in unserem Leben, in unserem Alltag. Und ich will noch einen Satz mit euch teilen, den ich von meinem Studienleiter gehört habe. Der hat gesagt, indem du dich verlierst, gewinnst du dich. Und was damit gemeint ist, je mehr du dich Gott hingibst, dich vor ihm zu nichts machst, je mehr du dich an ihn verschenkst, desto mehr wirst du in und durch Jesus eigentlich zu der Person werden, die du wirklich bist. Da darfst du noch mehr du selbst werden. Und mein Studienleiter kann das irgendwie noch ein bisschen besser ausschmücken und erklären. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Und ich finde, es ist so unglaublich ermutigend. Zu wissen, je mehr ich mich Gott hingebe und mich bedingungslos an ihn verschenke, desto mehr werde ich ich werden. Und ich darf darin unglaublich viel Freiheit und unglaublich viel Freude erleben. Ich will jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz zu der Erzählung vom Beginn kommen, zu Maria, die das Öl über Jesu Füße ausgegossen hat. Und das einfach so ein krasser Akt der Liebe und der Hingabe war, von dem wir so viel mitnehmen und lernen können. Ich finde, das ist so ein wunderschönes Bild. Einfach mich zu Jesu Füßen zu setzen und zu sagen, hier, ich gebe dir alles hin. Alles, was ich habe, gieße ich über deine Füße aus. Und ich will einfach mit dem Gedanken an genau dieses Bild von Maria, die das Öl über Jesu Füße ausgießt und dann sogar mit ihren Haaren die Füße abtrocknet, will ich uns heute Morgen einfach nochmal herausfordern und uns fragen, hey, lasst uns unser Leben anschauen. Wie sieht es mit der Hingabe in meinem Leben aus? Bin ich gerade voll on fire und sage, hey, ich bin voll mit dabei, ich habe Jesus alles hingegeben, hey, dann ist cool, ist gut, feier! Oder hat sich vielleicht hier und da auch ein bisschen Nachlässigkeit und Zurückhaltung eingeschlichen? Und gesagt hast, ich weiß nicht, wie es so aussieht. Wo sind die Bereiche, die du dann vielleicht ganz neu Jesus hingeben musst? Oder die Teile auch für dir, die du ganz neu hingeben musst? Wo muss ich vielleicht wieder neu Ja zu Jesus sagen und mich an ihn verschenken? Und ich will uns einfach ermutigen, uns Maria und Paulus als Vorbild zu nehmen. Dass wir uns neu inspirieren lassen dadurch, was sie gemacht haben, gelebt haben, gesagt haben. Dass wir uns dadurch inspirieren lassen, uns Gott ganz hinzugeben. Und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ja, ich muss tatsächlich Bereiche wieder neu übergeben und neu Ja sagen. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt noch ein Lied hören, das nachklingen lassen. Hier vorne wird es Beter geben. Wenn ihr sagt, ich brauche jemanden, der das mit mir durchbetet und der für mich betet, hey, dann fühlt euch frei, hier vorzukommen. Und vielleicht, ich kenne nicht alle hier, vielleicht gibt es auch eine, sagt, ich habe die Entscheidung eigentlich noch gar nie getroffen, mich Jesus hinzugeben und Ja zu ihm zu sagen. Und vielleicht merkst du gerade irgendwie, passiert was in dir und du willst diese Entscheidung eigentlich treffen. Und auch dann darfst du super gerne vorkommen, für dich beten lassen. Weil wir dich da begleiten wollen. Wir wollen die Entscheidung mit dir gehen. Wir wollen dich da nicht allein lassen, sondern wir wollen mit dir feiern. Weil es die beste Entscheidung ist, die man überhaupt treffen kann. Kann ich euch versprechen. Fühlt euch frei. Wenn ihr Gebet braucht, dann kommt nach vorne.